Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6, den 11. Vers. Es handelt sich um die vierte Bitte im Vater unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich denke, dass wir alle heute Morgen schon, oder die meisten unter uns, heute Morgen schon gefrühstückt haben. Und wir sollten es uns angewöhnen, an jedem einzelnen Tag, um das tägliche Brot zu beten. Vielleicht haben es einige heute Morgen schon getan. Andere werden das Frühstück sicherlich dankbaren Herzens eingenommen haben, aber doch nicht so konkret um das tägliche Brot gebetet haben. Wir sollten uns das allerdings zur Angewohnheit machen, denn der Herr Jesus Christus gibt uns in diesem wunderbaren Gebet, in dem Vater unser, das ja ein Mustergebet ist, nicht umsonst diese vierte Bitte ins Herz hinein und auch in den Mund hinein. Dann ist es also wichtig, darum zu beten. Und wir wollen heute Morgen ein wenig darüber nachdenken, über diese vierte Bitte im Vater unser. Und wir wollen dankbar sein, dass es Gott natürlich zunächst einmal um unser geistliches Wohl zu tun ist, aber dann eben auch um unser leibliches Wohl. Die ersten Bitten des Vater unsers befassen sich ja mit unserem geistlichen Wohl, das heißt, es geht um Gott selbst. Wenn es um unser geistliches Wohl geht, geht es im Zentrum immer um Gott selbst. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, das ist die erste Bitte, dein Reich komme, die zweite Bitte, und dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Darum geht es also zunächst einmal in unserem Gebetsleben. Es geht grundsätzlich um Gott, es geht um seine Verherrlichung, um die Heiligung seines Namens, um das Kommen seines Reiches, einmal in Zukunft, aber auch jetzt schon immer wieder durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist. Und es geht darum, dass der Wille Gottes geschieht, wie im Himmel so auf Erden, auch in unserem persönlichen Leben. Das sollte ganz oben anstehen in unserem Gebetsleben. Da geht es also zunächst einmal um Gott selbst. Dem untergeordnet, aber eben auch nicht unwichtig, sind dann die anderen Bitten, die folgen. Und dazu gehört eben auch die Bitte um das tägliche Brot. Gott ist es also nicht egal, wie es uns leiblich, materiell geht. Im Gegenteil, er sorgt sich auch um unser körperliches Wohlbefinden. Mir ist das immer wieder wichtig, wenn ich im Jakobusbrief lese, dass am Ende des Jakobusbriefes davon die Rede ist, dass die Kranken die Ältesten in der Gemeinde zu sich rufen sollen, damit sie für sie beten, nachdem zuvor von der Wiederkunft Jesu die Rede ist. Also da ist von einer großen, herrlichen Wahrheit die Rede und dann geht es um unser Leibesleben. Das ist Gott also offensichtlich nicht egal. Und dafür dürfen wir unendlich dankbar sein, denn wir alle wissen, wie das ist, wenn wir krank sind. Und manche in unserer Mitte wissen, wie das ist, wenn man schwer krank ist. Und dann denken wir an die vielen Menschen in dieser Welt, die Not leiden. Wir haben heute einiges gehört aus dem prophetischen Wort, aus dem Munde Jesu. Wir haben gehört, was kommen wird an Hungersnöten, an Katastrophen, an Kriegen, die ja auch immer wieder Hungersnöte zur Folge haben. Und wir denken daran, dass es heute in dieser Welt unendlich viele Menschen gibt, die nicht genug zu essen haben. Und das ist eine ganz, ganz große Not. Das sollte uns nicht egal sein, das ist Gott nicht egal und das sollte auch für uns nicht gleichgültig sein. Darum ist das so wichtig, dass auch wir es ganz neu lernen, zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Zumal wir ja auch mehr und mehr in Engpässe hineinkommen in unserem Land, Gestern haben einige Demonstrationen stattgefunden. Da ging es dann um die Umverteilung von Vermögen. Diese Demonstrationen wurden veranstaltet von Gewerkschaften und sozialen Verbänden. Vor manchen Menschen in unserem Lande steht das Schreckgespenst der Altersarmut, und wir wissen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Also, es sieht auch in unserem Lande nicht so gut aus im Blick auf die Zukunft, obwohl wir jetzt noch alles haben, im Überfluss haben. Das müssen wir ja nur mal dankbaren Herzens auch so sagen. Es könnte allerdings sein, dass in Zukunft diese Bitte noch einmal ganz akut für uns wird. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und da ist es wunderbar zu wissen, dass Gott für uns sorgen will. An jedem einzelnen Tag. Er kennt unsere materiellen Bedürfnisse. Er ist selbst Mensch geworden. Er weiß, was es heißt, Hunger zu leiden, Durst zu leiden. Wir denken an das Kreuzesgeschehen, an das Passionsgeschehen. Wir wissen, dass unser Herr Jesus ein großes Verständnis für unsere leiblichen Bedürfnisse hat. Und er will für uns sorgen. So hat Gott das immer wieder getan. Und das lernen wir ganz besonders aus der Geschichte des Volkes Israel. Während der Wüstenwanderung mussten etwa 600.000 Menschen versorgt werden, täglich. Und Gott tat das durch ein Wunder. Er ließ das Manna vom Himmel herabregnen. Er hat ihnen immer wieder zur rechten Zeit Wasser gegeben. Sicherlich, es gab manche Engpässe auch. Und manchmal dachte das Volk, obwohl es im Augenblick noch genug hatte, wie wird das in Zukunft weitergehen? Werden wir auch morgen was haben? Und übermorgen? Und leider fingen sie immer wieder in solchen Situationen an zu murren und undankbar und unzufrieden zu sein. Und Gott hat sie dann immer wieder beschämt. Er hat sie einfach durchgebracht. Er hat sie wunderbar versorgt. Oder denken wir an die Geschichte Elias, dieses großen Propheten im Volke Israel, der eine ganze Zeit lang am Bach Krit zubringen musste, der versorgt wurde durch Raben, der aber dann auch erleben musste, dass der Bach Krit nach und nach austrocknete. Und das war sicherlich eine große Glaubensprüfung für ihn. Aber zur rechten Zeit erging der Befehl Gottes an ihn, mache dich auf den Weg nach Zapat zu einer Witwe. Ich habe dort dieser Witwe befohlen, dass sie für dich sorgen soll. Eigentlich eine unmögliche Sache. Erstens handelte es sich um das Ausland, zweitens um eine Witwe, die selbst nicht genug hatte. Aber Gott wollte das Wunder tun und er tat auch dieses Wunder. Er hat seinen Knecht Elia in wunderbarer Weise versorgt. Und so gibt es manche andere Beispiele, auch denken wir an Josef, durch den nicht nur seine Brüder, seine Familie, seine Verwandten versorgt wurden, sondern ganz Ägypten und darüber hinaus noch andere Länder. In Psalm 37, es ist ein Psalm Davids, lesen wir ein sehr tröstliches Wort. David macht denen Mut, die in schweren Zeiten zu leben haben, in Unterdrückung, in einer Zeit, in der die Gottlosen regieren und Gewalt üben. Und da sagt er, um den Gläubigen Mut zu machen, in Vers 25, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Das ist ein starkes Wort, ja. David will damit sagen, ich habe viel erlebt, bin jung gewesen und alt geworden, aber eins habe ich nie erlebt, nämlich, dass Gott den Gerechten verlassen hätte und seine Kinder es nötig gehabt hätten, um Brot zu betteln. Das habe ich nie erlebt. Gott hat für seine Kinder immer wieder in wunderbarer Weise gesorgt. Und dann gibt er auch noch eine Verheißung mit auf den Weg in Vers 19. Sie, nämlich die Gläubigen, die Gottesfürchtigen, werden nicht zu Schanden in böser Zeit und in der Hungersnot werden sie genug haben. Wunderbare Verheißung auch für zukünftige Zeiten, wenn es mal eng werden sollte. In der Hungersnot werden sie genug haben. Und so zeigt es auch die Kirchengeschichte. Gott hat immer wieder Zeichen gesetzt, besondere Zeichen, beispielsweise durch Georg Müller, den wir ja alle aus seiner Biografie heraus kennen, oder zumindest viele unter uns werden ihn kennen, der durch den Glauben, das heißt also, indem er sich auf die Verheißungen Gottes verließ, dass Gott für die Waisen sorgt, für die Witwen und Waisen, zeitweise 2000 Waisenkinder unterhielt, allein durch den Glauben, allein indem er sich darauf stützte, dass Gott sorgen wird, dass Gottes Verheißung wahr ist. Und es gibt manche andere Beispiele. August Hermann Franke hier in Deutschland hat in wunderbarer Weise die Hilfe Gottes immer wieder erleben dürfen, oder auch Eva von Thiele Winkler, die ein Haus unterhielt für heimatlose Kinder. Auch da hat sie Wunder über Wunder erleben dürfen. Manchmal wusste man nicht, wo man das Nötigste hernehmen sollte, und dann war es zur rechten Zeit da. Also Gott steht zu seinem Wort. Das ist zunächst einmal das Erste, was wir festhalten wollen. Gott will für uns sorgen. Diese Bitte, die der Herr Jesus Christus uns selbst in den Mund hineinlegt, ist gleichzeitig eine Verheißung. Im Grunde genommen ist jede Bitte, jedes Gebet, das uns von der Bibel her nahegebracht wird, gleichzeitig eine Zusage Gottes. Sonst würde er uns diese Bitte nicht aufs Herz legen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und er wird es tun. Und er tut es auch. Hat es auch heute wieder getan. Nun kann man dieses Wort auch übersetzen mit: unser nötiges Brot gib uns heute. Also statt tägliches Brot kann man übersetzen mit: unser nötiges Brot gib uns heute. Das heißt also, wir sollten nicht beten um Luxus. Dass Gott ihn uns schenkt, schenken kann und auch immer wieder schenkt und in der Vergangenheit auch geschenkt hat, das ist ohne Zweifel wahr. Aber wir sollten uns nicht danach ausstrecken. Jede Art von Luxus, alles was über das Nötigste hinausgeht, ist eine barmherzige Zugabe von Seiten Gottes. Er kann es schenken, er hat es uns auch in der Vergangenheit reichlich geschenkt, aber das ist nicht seine Verheißung im engeren Sinne. Er will uns das Nötigste schenken, das was wir brauchen, um leben zu können. Aber er will uns nicht unbedingt Luxus schenken. Und darum sollten wir zufrieden sein, wenn Gott uns das gibt, was wir brauchen, um gut durchkommen zu können. Wir lesen dazu ein Wort aus den Sprüchen, Kapitel 30, Vers 8. Da betet Agur, ein Gottesmann: Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Gib mir weder Armut, lass mich weder arm sein, noch reich, aber das, was ich nötig habe, das möchtest du mir bitte geben. Das ist sein Gebet. Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich aber mein Teil Speise dahin nehmen, das du mir beschieden hast. Ich sprach bereits von Engpässen, das kann Gott zulassen. Paulus sagt, ich kann niedrig sein und kann hoch sein, ich kann beides. Ich kann wenig haben, ich kann viel haben, also es kann schon an die Grenze der Armut gehen, in manchen Situationen. Und es kann auch über das Nötige hinausgehen, Gott kann uns reich machen, er kann uns überreich machen an materiellen Gütern, aber darum bittet und betet dieser Gottesmann nicht. Sondern er betet im Grunde genommen um ein zufriedenes Herz und dass Gott ihm so viel gibt, dass er weder in der Gefahr steht, Gott zu verleugnen, noch in der Gefahr steht, hochmütig zu werden. Ich könnte sonst, so fährt er fort, wenn ich zu satt würde, verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Oder wenn ich zu arm würde, könnte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreifen. Also bitte, Herr, bewahre mich vor beiden Gefahren. Das ist seine Bitte. Hütet euch, so sagt der Herr Jesus Christus zu den Umstehenden, hütet euch vor der Habsucht. Wir lesen dieses Wort im Lukas-Evangelium. Da kam ein Mann zu ihm mit der Bitte, sorge doch dafür, dass mein Bruder das Erbe mit mir teilt. Im Grunde genommen ging es da um die soziale Frage. Darum geht es ja auch heute wieder, ganz neu in unserem Lande. Ging es immer zu allen Zeiten auch, aber geht es auch heute wieder ganz neu um die soziale Frage. Und der Herr Jesus macht diesem Mann, der zu ihm kommt, immerhin kam er zu Jesus. Das war ja schon etwas. Ja, und er dachte sich, wenn Jesus seine ganze Autorität in die Waagschale wirft, dann wird mein Bruder wohl bereit sein, das Erbe mit mir zu teilen. Aber Jesus macht ihm deutlich, dass er dazu nicht gekommen ist. Wir dürfen auch mit diesen Dingen zu ihm kommen. Er kümmert sich auch darum. Aber das war nicht der eigentliche Grund, warum Jesus in diese Welt kam, sondern um Sünder selig zu machen, um uns ewiges Leben zu schenken, Vergebung unserer Sünden, wieder Gemeinschaft mit Gott, Versöhnung mit Gott durch sein Blut, das er dann am Kreuz für uns vergossen hat. Der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, um Sünder selig zu machen. Es geht ihm um unser ewiges Seelenheil. Das ist ganz wichtig. Das haben die Leute damals nicht verstanden. Und auch dieser Mann bekommt nun diese wichtige Lektion, wobei Jesus an die Wurzel seiner eigentlichen Not geht. Und da müssten wir auch heute wieder ran, an diese eigentliche Wurzel. Es geht im Grunde genommen nicht darum, das hat auch seinen Platz in unserer Gesellschaft, dass man demonstriert für soziale Gerechtigkeit, aber darum geht es im Grunde genommen gar nicht. Zunächst nicht, sondern es geht um das Herz des Menschen. Und da sagt der Herr Jesus zu diesem Mann, er schaut hinein in das Herz dieses Mannes und sagt zu ihm, hütet euch vor der Habsucht. Und das gilt auch für uns. Hüte dich vor der Habsucht oder vor der Habgier. Trachte nicht danach, reich zu werden. Denn die da reich werden wollen, ja, die stürzen sich selbst ins Verderben. 1. Timotheus, Kapitel 6. Die Frömmigkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich genügen lässt, der zufrieden ist. Ein zufriedenes Herz, das ist ein großer Reichtum. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die da reich werden wollen, das ist das Entscheidende. Paulus schreibt hier nicht, die da reich sind. An anderer Stelle lesen wir in den Psalmen, dass uns Reichtum wohl zufallen kann, ohne dass wir darauf aus sind. Aber die da reich werden wollen, die danach streben, reich zu werden, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das, jage aber nach der Gerechtigkeit, jage nicht nach dem Geld, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das nötige Brot gib uns heute. Das schließt nicht aus, dass wir mit Gott über all unsere Wünsche, kleinen und großen Wünsche, auch materieller Art, sprechen dürfen. Wir dürfen mit ihm darüber reden. Das ist allerdings wichtig, dass wir mit ihm darüber reden. Und dass wir ihn so sorgen lassen, wie er es für uns als richtig und als heilsam ansieht. Wir sollten beten, Herr, gib mir keinen Cent, durch den du nicht verherrlicht wirst und der mir und anderen nicht heilsam ist. Das ist ganz wichtig. Darum geht es allerdings. Ansonsten dürfen wir ihm alle Wünsche darlegen und ausbreiten. Und ich denke mal, ich hoffe, dass ihr es auch so praktiziert, dass ihr eure Wünsche nicht abkapselt, nicht ausklammert aus eurem Gebetsleben. Denn dann führen sie irgendwann ein Eigenleben, dann machen sie sich selbstständig. Und das führt immer zu großem Unsegen. Also was es auch sein mag, was du dir wünschst, das sprich vor Gott aus und dann lass ihn handeln, lass ihn machen, lass ihn sortieren und dann sei zufrieden mit dem, was er dir schenkt. Und dazu kann viel, viel mehr gehören als das Brot, wie Luther das auch schön deutlich macht in seinem Katechismus. Ich zähle das mal hier auf, ich liste das jetzt einmal auf. Essen, Trinken, so sagt er, Kleider, Schuhe, Haus und Hof, Acker, Vieh. Und dann kommt etwas ganz Wunderbares, fromm Gemahl. Ein fromm Gemahl, einen frommen Ehepartner dürfen wir von Gott erbitten, wenn wir ihn noch nicht haben, oder darum beten, dass er uns erhalten bleibt. Fromme Kinder, ganz wichtig. Fromm Gesinde, fromme Oberherren, also Obrigkeit, frommes Regiment, gutes Wetter, auch das packt er darunter, Friede, gute Freunde, getreue Nachbarn, auch das ist von großem Wert, können wir auch hier drunter fassen unter tägliches Brot. Gesundheit und dergleichen mehr. Also all das versteht Luther unter dem täglichen Brot. Wir dürfen es dem Herrn sagen. Der Pastor Ernst Modersohn erzählt eine bewegende Geschichte von einem gläubigen Mädchen, das schwach begabt war, besonders was Geographie anbelangte. Dieses Mädchen konnte sich nicht bestimmte Namen merken, Städtenamen oder sonstiges. Und dann hat sie daraus ein Gebetsanliegen gemacht. Dann hat sie die Hände gefaltet über dem Atlas und hat gesagt, Herr Jesus, bitte schenke es doch, dass ich mir die Namen besser merken kann. Und Gott erhörte ihr Gebet. Es gehörte, wie Pastor Modersohn sagt, für sie zum täglichen Brot, zum nötigen Brot. Und dann starb sie kurz vor ihrer Konfirmation. Und der Klassenlehrer weinte an ihrem Grab und sagte, ich habe meine beste Schülerin verloren. Wunderbares Zeugnis dafür, dass Gott Gebete erhört. Gott hat das Gebet dieses Kindes erhört. Unser nötiges Brot gib uns heute. Unser, so heißt es hier, wir gehen einen Schritt weiter. Das heißt nicht mein, sondern unser. Natürlich ist jeder Einzelne darin eingeschlossen. Aber schon am Anfang dieses kostbaren Gebetes lesen wir ja unser Vater im Himmel. Das heißt also, wir sind eine große Familie, weltweit die Gemeinde Jesu, eine große Familie. Und auch am Ort, die Ortsgemeinde oder an einer bestimmten Stelle am Ort versammeln sich Geschwister. Auch sie sind Teil dieser großen Gottesfamilie, der Familie der Kinder Gottes durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist entscheidend. Wir sind Gottes Kinder durch den Glauben an den Herrn Jesus, an sein vollbrachtes Erlösungswerk. Und da geht es eben nicht nur um uns, es geht eben auch um die anderen. Und deshalb dürfen wir beten, unser tägliches Brot oder unser nötiges Brot gib uns heute. Herr, denke nicht nur an mich, an meine Versorgung. Denke auch an meine Glaubensgeschwister, an meine Brüder und Schwestern, hier bei uns und auch in aller Welt. Unser tägliches Brot gib uns an diesem Tag. Auch dazu eine kleine Geschichte, weil wir vielleicht hier in der Gefahr stehen zu heucheln. Von einem Bauern, der eine gute Ernte hatte, ähnlich wie jener Kornbauer von dem der Herr Jesus erzählt. Und er dankte dafür. Er dankte für diese gute Ernte. Und gleichzeitig bat er am Mittagstisch darum, Gott möchte doch auch bitte für die Armen sorgen. Und das sagte sein Sohn, der gut zugehört hatte, zu ihm, Papa, dieses Gebet, das kannst du dir selbst erhören. Und das tat dann der Vater auch. Ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Wir können nicht beten, unser tägliches Brot gib uns heute und Herr, sorge doch auch für die Armen in dieser Welt und nicht bereit sein, von unserem Überfluss abzugeben. Das wäre Heuchelei. Und so sollten wir alle solches sein, die immer auch an andere denken, nicht nur denken im Gebet, sondern auch ganz praktisch helfen. Und ich denke, das ist jedem von uns möglich. Wenn es dieser armen Witwe möglich war, von der wir eingangs gehört haben, dann ist es auch jedem Einzelnen unter uns möglich. Da muss man nicht reich sein, da kann man sogar arm sein und kann noch von seiner Armut abgeben. Gott sorgt für uns. Er denkt an uns. Wir dürfen abgeben. Und wir sehen, wie das in der Apostelgeschichte uns berichtet wird, wie die Geschwister das da praktiziert haben. Wir lesen, dass ein Mann namens Agabus aufstand in der Gemeinde. Er hatte eine prophetische Gabe und er kündigte eine Hungersnot an. Und die kam dann auch unter dem Kaiser Claudius. Und dann gingen die Leute alle einkaufen, um ja genug zu haben für diese Zeit. Ja? Sie tätigten Hamsterkäufe. Ist das so? Nein, sie dachten an die ärmeren Geschwister in Jerusalem. Und dann sammelten sie für die ärmeren Geschwister, legten zusammen, damit die auch in der Zeit der Hungersnot genug hätten. Sie dachten also nicht nur an sich. Nehmen wir noch einmal als Beispiel, als negatives Beispiel diesen reichen Kornbauer. Wenn wir uns diesen Text durchlesen, dann sehen wir, der dachte nur an sich. Die anderen kamen nicht vor. Gott kam nicht vor, dem er zu danken hatte. Und auch die anderen kamen nicht vor. Und das darf bei uns nicht der Fall sein. Natürlich, an erster Stelle steht der Herr, dem wir zu Dank verpflichtet sind für all die guten Gaben, die wir jetzt wieder empfangen haben in dem vergangenen Jahr. Und wir freuen uns heute an diesem Tag besonders darüber. Aber wir sollten auch an die anderen denken. Und dann sollten wir uns einmal überlegen, ob wir nicht dieses Wort in Anspruch nehmen für uns persönlich. Gebet, so wird euch gegeben. Ein voll, gedrückt, gerüttelt, überfließend Maß wird man in euren Schoß legen. Watchman Nee war einer, der das praktiziert hat. Wenn es für ihn einen finanziellen, einen materiellen Engpass gab, wenn er knapp war, dann fragte er sich nicht, gebe ich etwa zu viel, sondern er fragte sich, gebe ich etwa zu wenig? Er prüfte sich, ob es nicht noch etwas zu geben gab. Und so sagt es der Herr Jesus, gebet, so wird euch gegeben. Natürlich, das ist ein Risiko, das ist ein Glaubensschritt. Um noch einmal auf diese arme Witwe zurückzukommen, was sie in die Lage versetzte, ihren ganzen Besitz, ihren ganzen Lebensunterhalt zu geben. Das war ihr Glaube. Sie rechnete damit, dass Gott sie wohl versorgen würde. Das war es. Sie tat es aus dem Glauben. Niemand unter uns sollte das tun, wenn er den Glauben nicht hat. Du solltest auch den 10. Teil deines Einkommens nicht geben, wenn du nicht den Glauben hast, dass Gott dich dann wunderbar versorgen wird. Es sollte schon aus dem Glauben heraus geschehen. Sonst lass es besser sein. Sonst erleidest du Schiffbruch. Auch das haben Menschen schon erlebt. Dass sie es einfach nur so getan haben unter dem Gesetz und sind dann zu Schanden geworden. Nein, es sollte aus dem Glauben geschehen. Aber dann lässt Gott sich auch nicht lumpen. Im Gegenteil. Er kann uns reichlich beschenken, wenn wir bereit sind, einmal ein Risiko einzugehen, einmal einen mutigen Schritt im Glauben zu tun, über das Normale hinaus. Gib vielleicht dann, wenn du knapp bist mit dem Geld, dann gib erst recht im Glauben und dann rechne damit, dass Gott dich nicht im Stich lässt. Gebet, so wird euch gegeben. Wir kommen langsam zum Schluss. Es heißt hier heute, Und das ist noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gott möchte, dass wir abhängig sind von ihm, dass wir Abhängigkeit lernen von ihm. Unser tägliches oder unser nötiges Brot gib uns heute. Es geht um den heutigen Tag. Gott hat dir und mir, er hat uns verheißen, uns heute zu versorgen, mit allem, was wir brauchen. Und nun sind wir ja alle solche, die gerne abgesichert sein wollen für die Zukunft. Ich denke, das geht jedem Einzelnen von uns so. Ich erinnere noch einmal an dieses Schreckgespenst der Altersarmut. Da möchte man gerne abgesichert sein. Man möchte gerne auch in Zukunft versorgt sein, im Ruhestand versorgt sein, mit allem, was man braucht. Ich denke, das geht uns allen so. Aber wir können hier eine ganz wichtige Lektion lernen. Lernen wir sie noch einmal unter umgekehrten Vorzeichen von dem Kornbauern. Lukas Kapitel 12. Und er dachte bei sich selbst. Dieser Mann besprach seine Angelegenheiten nicht mit Gott. Er hat ja eine großartige Ernte gehabt. Ja. Er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Was soll ich jetzt machen? Ja. Er hatte ein gesegnetes Problem. Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Da haben wir es, ja? Für viele Jahre. Das ist es, was das menschliche Herz begehrt. Ich möchte einen Vorrat haben für viele Jahre. Ich möchte nicht nur wissen, dass ich heute klarkomme, sondern ich möchte wissen, dass ich auch morgen klarkomme und übermorgen und am besten bis an mein Lebensende abgesichert sein. Das ist das, was mein natürliches Herz begehrt. Prüft euch selbst, ob es nicht bei euch genauso ist. Ich habe Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe. Ja, das vermittelt uns Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Aber er machte, das wissen wir, die Rechnung ohne den Wirt. Aber Gott sprach zu ihm. Hier tritt Gott auf den Plan, den er nicht auf seiner Rechnung hatte. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Nun wollen wir das noch ein bisschen klären und erläutern. Also wir sprachen von der Notwendigkeit und dass wir es lernen, abhängig zu sein. Es geht um das Heute, nicht um das Morgen. Das birgt eine gewisse Schwierigkeit in sich. Denn die Bibel lehrt an anderer Stelle durchaus, dass wir auch Vorsorge treffen dürfen für die Zukunft. Das herausragende Beispiel dafür ist Josef, der für viele Jahre Korn aufhäufte, um andere damit versorgen zu können und auch sich selbst und seine ganze Familie. Also wir dürfen schon planen, auch für die Zukunft, und dürfen die Hilfen in Anspruch nehmen, die uns gegeben werden, auch in unserer Gesellschaft. Aber wir müssen Acht geben. Wir müssen Acht geben, dass wir unser Vertrauen nicht darauf setzen. Das ist das Entscheidende. Und das wollen wir jetzt noch einmal deutlich machen an der Geschichte aus dem 2. Mosebuch, wo wir erfahren, wie Gott das Volk Israel versorgt hat während der Wüstenwanderung, nämlich durch das Manna. Und das Manna durfte man immer nur für den entsprechenden Tag einsammeln, also nicht für den anderen Tag aufhäufen. 2. Mose Kapitel 16, Vers 19, und Mose sprach zu ihnen, niemand lasse etwas davon übrig bis zum nächsten Morgen. Aber das Volk Israel war immer widerspenstig, aber sie gehorchten Mose nicht. Und etliche ließen davon übrig bis zum nächsten Morgen. Was geschah? Da wurde es voller Würmer und stinkend, und Mose wurde zornig auf sie. Nur am sechsten Tage durften sie sammeln für den Sabbat, weil der Sabbat ein Ruhetag war, an dem sie nicht sammeln durften. Und da wurde das Manna nicht stinkend. Aber wenn sie ansonsten für den anderen Tag mitsorgen wollten, da kamen die Würmer und das Manna wurde stinkend. Nun sagte ich gerade, wir dürfen ja Vorsorge treffen für die Zukunft, aber, und das ist jetzt das Entscheidende, in dem Augenblick, wo du dein Vertrauen setzt auf dein Bankkonto oder auf deine Lebensversicherung oder was es auch sein mag, womit du dich absichern möchtest für die Zukunft, in dem Augenblick, wo du dein Vertrauen darauf setzt, da kommen die Würmer und dann wird es stinkend. Da kann ich dir Brief und Siegel darauf geben. Und dann kannst du nur dankbar sein, wenn Gott es dir mal für eine Zeit lang nimmt. Dass du es wieder ganz neu lernst, dein Vertrauen allein auf ihn zu setzen. Ob du ein dickes Bankkonto hast oder ein kleines, ob du gut abgesichert bist für die Zukunft oder vielleicht auch gar nicht, weil du es nicht kannst. Du darfst dein Vertrauen nicht setzen auf irgendetwas Irdisches, auf eine irdische Absicherung, sondern einzig und allein auf Gottes Verheißung. Das ist es, was Gott sein Volk lehrte während der Wüstenwanderung. Und darum sagt Mose zu den Israeliten in der Rückschau, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Du lebst nicht davon, dass du für die Zukunft gesorgt hast oder sorgst, sondern du lebst von der Verheißung Gottes. Und wenn wir das nicht lernen, dann wird Gott dafür sorgen, dass wir es lernen müssen, dass wir diese Lektion lernen müssen. Und im Grunde genommen ist es eine wunderbare und befreiende Lektion. Wenn wir sagen können, ja Herr, gut, ich habe da noch was an Rücklagen, ja, aber es geht mir heute nur um diesen einzigen Tag. Und da lebe ich von dir und von deiner Verheißung, von deiner Zusage und von nichts anderem will ich leben. Ich will nicht auf meine Rücklagen schauen, sondern ich will auf dich schauen und zwar ganz allein. Ich hoffe, wir können das auseinanderhalten, wir können das differenzieren und unterscheiden. Aber es ist von ungeheurer Wichtigkeit. Genauso ist es im Blick auf unsere medizinische Versorgung. Wer will denn von uns sagen, dass wir nicht dankbar dafür sind, dass Gott uns medizinisch so gut versorgt? Wir sind dankbar für gute Ärzte, für eine gute Diagnose, für gute Medizin. Es wäre durchaus verkehrt, dafür nicht dankbar zu sein. Und doch möchte Gott, dass wir unser Vertrauen allein auf unseren Herrn setzen, der unser Arzt ist. Ganz allein. Nicht auf irdische Ärzte, auch nicht auf die gute Medizin, sondern auf ihn allein. Das ist die Lektion, die Gott uns lehren will. Das ist die Lektion der Abhängigkeit von ihm. Und darum sagt der Herr Jesus hier, unser nötiges Brot gib uns heute. Heute rechnen wir damit, dass der Herr uns versorgt. Heute. Und wir werden es erleben und erfahren, dass er es tut. Nicht nur an Tagen, wo wir es rein menschlich gesehen schon überschauen können, dass es wohl geschehen wird, sondern auch in Zeiten der Hungersnot, von denen spricht David ja im Psalm 37. Wir werden genug haben an jedem einzelnen Tag. Ich schließe ab mit dieser wunderbaren Verheißung aus 4. Mose, Kapitel 11. Gott verspricht seinem Volk, Fleisch. Und Mose sagt, 4. Mose Kapitel 11, Vers 21, "600.000 Mann Fußvolk sind es, mit denen ich lebe, und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei?" Der Herr aber sprach zu Mose. Mose hat Probleme, ja, das merken wir. Der Herr aber sprach zu Mose, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst jetzt sehen, ob sich dir mein Wort erfüllt oder nicht. Und dann tut Gott das Wunder. Und Mose ging heraus und sagte dem Volk die Worte des Herrn und versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um die Stiftshütte. Und Wir lesen dann in den folgenden Versen, wie Gott sie versorgt mit Fleisch. Also, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Wenn Zweifel aufkommen in deinem Herzen, Bedenken, wie wird's werden? Werden wir durchkommen? Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Dann denke an dieses Wort, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Herr, unser tägliches Brot gib uns heute. Und du hast es doch versprochen in deinem Wort, nun tu es auch. Es ist unmöglich, dass du uns im Stich lässt. Du hast es in der Vergangenheit nicht getan, du wirst es auch in der Zukunft nicht tun. Du gibst uns die größeren Dinge, das sind die geistlichen Dinge, das sind die größeren Dinge. Das ewige Leben, die Vergebung der Sünden, die Gemeinschaft mit Gott, sein Wort, das ist das Größere, das viel Größere. Es ragt in die Ewigkeit. Es ist nicht begrenzt wie unser zeitliches Leben. Du gibst uns die großen Dinge und wir glauben das doch, oder? Hoffentlich nicht leichtfertig, sondern in der Tiefe unseres Herzens. Wir glauben das doch, dass Gott uns beschenkt mit den großen Dingen in Christus Jesus. Wie viel mehr gibt er uns die geringeren, das tägliche Brot mit all dem, was dazugehört. Wir beten, unser nötiges Brot gib uns heute. Amen.